Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Heute schauen wir auf neue erotische Literatur von Autorinnen, die jedoch auch einen künstlerischen Anspruch haben. Und zu Beginn, auf jeden Fall mit künstlerischem Anspruch, Ines Berwing, Muster des stillen Verkabelns, ein Debütgedichtband, der uns neugierig gemacht hat. Insa Wilke hat sich Muster des stillen Verkabelns von Ines Berwing angeschaut.
Eine Handvoll leichtfüßiger, aber nicht leichtherziger Gedichte. 27 Gedichte, als wären sie für einen schönen 27. September geschrieben. Ein feines, schmales Heft mit dem programmatischen Titel »Muster des stillen Verkabelns«. Es spricht für die Ernsthaftigkeit von Ines Berwings literarischem Anspruch, dass sie die Auswahl so beschränkt hat für ihren ersten eigenständigen Lyrikband. Diese wenigen Texte sind es, die konsequent kleingeschrieben, weitgehend ohne Satzzeichen auftretend, offenbar der strengen Selbstkontrolle ihrer Autoren standgehalten haben. Aber was wird hier still verkabelt? Hören wir mal.
Hausordnung. Ich werde beobachtet. Ich muss mich benehmen. Darf nicht in Unterwäsche zum Nachbarn gehen. Darf nicht in Schuhen schlafen, auf Wimpern, Wippen, in Schubladen baden. Mich über den Ameisenhaufen in meiner Hochsteckfrisur beklagen. Muss Vater bei jedem Buchstaben um Erlaubnis fragen. Am Esstisch herrscht Schweigepflicht. Zum Einschlafen singt Mutter den Wetterbericht, denn in Vaters Nasenloch belauschen die Wanzen uns immer noch.
Haben Sie es bemerkt? Rohr Wolf mit seinem Gedicht »Mein Family« klingt hier mit und die mit jenem nicht verwandte, nur namensgleiche Dichterin Uljana Wolf. An Hertha Müllers Collagen, Thomas Braschs Gedichte, Dichterinnen wie die Weißrussin Valjina Mord, die Kärntnerin Christine Lavand fühlt man sich erinnert, wenn man Ines Berwing liest und sofort merkt, hier schreibt eine lesende Dichterin im Wissen um die literarischen Traditionen, denen ihre Gedichte verwandt sind. Das ist nicht selbstverständlich, hat man doch manchmal den Eindruck, Debütanten stünden unter dem Druck, ihre Originalität und geradezu geniehafte Schöpferkraft unter Beweis stellen zu müssen, indem sie aus sich heraus neue Formen und neue Stoffe schöpfen. Ines Berwing tut das nicht. Sie ist so selbstbewusst, sich einzuschreiben in die bestehende Lyriklandschaft und sich anzuverwandeln, was schon da war. Diese Gedichte stehen dazu, dass sie sich noch anlehnen. Sie sagen aber auch, schaut, ich werde meinen Ton und meine Themen finden, es deutet sich schon an. Unabhängig davon, ob Ines Berwing tatsächlich auf die genannten Dichterinnen und Dichter anspielt, wird klar, welche Dichtungsweisen die ihren sind. Die kurze Form, die sich auf starke, mal groteske, mal surreale und zuweilen absurde Bilder stützt. Die Wimpern als Wippe, der Ameisenhaufen in der Frisur, die Wanze im Nasenloch. Abgefedert und eingefangen werden diese Bilder durch den geschmeidigen Rhythmus, den klaren Aufbau und das harmonische Klangschema. Perspektivisch lässt sich ein Ich ausmachen, das weiblich ist und sich in einer von Männern, dem Vater, dem Busfahrer, dem Lehrer, dem Arzt, in einer von Männern dominierten Welt behaupten muss. Thematisch kreist Berwing um den Schmerz der Abweichlerin, die Atemnot in der Beengung und die Kraft der Befreiung. Strukturell nähren sich ihre Verse aus dem Widerspruch, dass auf der semantischen Ebene normative Ordnungen und Regelwerke unterlaufen werden, das Gedicht selbst sich durch regelmäßige Formen aber in anderen Ordnungen einfindet.
Gestern bin ich erblindet und lief am Schnürsenkel entlang einen Berg hoch. Er rollte fleißig und hielt einfach nicht still. Sowas kommt vor, weiß ich. Doch im Abteil kam die Ordnung. Sie saß rot und mochte mich nicht und zog immer, wenn Licht aus dem Spalt kam, mein Auge zu.
Dem Sisyphos-Mythos will sich dieses Ich nicht ergeben und steht dem Glück des unermüdlichen Steinerollers scheinbar auch ganz indifferent gegenüber, indem es den Stein einfach dem Berg selbst überantwortet. Diese Abweichung und Umschreibung wird nicht gutiert, möglicherweise in der zweiten Strophe sogar sanktioniert. Von wem? Wer vertritt die Ordnung, die das Ich ablehnt? Das wird bei Berwing nicht so konkret, wie es Hertha Müllers blasse Herren mit den Mokkatassen sind, auf die man in einem anderen Gedicht eine Anspielung finden kann. Die Bedrohungslage bleibt hier abstrakter, wird vom Ich vielleicht auch diffuser erfahren. Das wirkt dann manchmal, wie in dem ersten Gedicht »Ein Behälter voll Krieg«, etwas naiv. Zugleich reflektieren die Gedichte genau das, ihren Erfahrungsraum. Berwing stellt sie, wie es einmal heißt, bewusst auf ein gesellschaftlich hinkendes Bein und beruft sich trotzdem auf Dichtung, die aus einem anderen Erfahrungsraum schöpft. An den ist aber auch Berwings Generation eben immer noch angeschlossen, wenn sie auch nicht mehr den direkten, sondern nur mehr einen vermittelten Zugang hat und ihn in eine Auseinandersetzung bringen muss mit eigenen, ebenso realen Erfahrungen, Konflikten und Lebenslagen.
Oder im Grauwasser schwimmen Gedichte. Oder besser, es geht um das ganze, durchtrennte Material, um die Haut. Die in der Anstrengung gefühlstaub gewordenen Muster des stillen Verkabelns. Verkabeln von Schmerz mit vertrauter Vokabel. Oder auf einmal bedeuten die Angewohnheiten nichts weiter als die Bewegung eines abgefallenen Flügels im Schnee. Komm schon, geh weiter, wir spielen Engelchen Flieg und so weiter.
Dass Ines Berwing weiterführt, was sie mit Muster des stillen Verkabelns angefangen hat, darf man hoffen. Ein wohltuend sicheres und beachtliches Debüt hat sie schon vorgelegt.
Insa Wilke über Ines Berwing, Muster des stillen Verkabelns, Hochrot Wiesenburg, 38 Seiten, 8 Euro. Die Literaturwissenschaft erfand in den 1980er Jahren den Begriff der Écriture féminine. Er sollte ein weibliches Schreiben bezeichnen, doch ob Autorinnen wirklich anders und unverkennbar weiblich erzählen, abschließend konnte das auch in der Forschung nie geklärt werden. Unbestreitbar ist jedoch, dass Romane von Autorinnen bis heute anders wahrgenommen werden als die Bücher ihrer männlichen Kollegen, besonders wenn die Frauen freizügig über Sex schreiben. In diesem Frühjahr sind gleich zwei Romane erschienen, die das trotzdem sehr detailreich tun. Allerdings finden ihre Autorinnen unterschiedliche Schreibweisen und Sprachen, um von dem lustvollen, selbstbestimmten und emanzipatorischen Geschlechtsakt zu erzählen. Miriam C. über M. von Anna Gien und Marlene Stark sowie Vor der Flut von Corinna T. Sievers.
Mit einer gewissen Regelmäßigkeit wird im deutschen Feuilleton behauptet, Autorinnen hätten nun endlich eine weiblich-erotische Stimme gefunden. Endlich könnten sie gleichberechtigt mit ihren männlichen Kollegen über Sex und über Lust schreiben. Das stimmt nicht so ganz. Autorinnen haben immer schon geschrieben, und zwar auch erotisch, frivol oder pornografisch. Von der lesbischen Barockautorin Sibylla Schwarz bis zur erwachenden Lust bei Madame de Lafayette und George Sand, von den sexuellen Aventüren Franziska von Reventlow bis zu Anais Nin, Elfriede Jelinek und Charlotte Roche findet sich in der westlichen Literaturgeschichte eine lange Tradition erotischen und weiblichen Schreibens. Nur waren und sind Frauen eben auch in der Literatur weniger sichtbar als Männer, werden etwa seltener kanonisiert. Und es verknüpft sich mit der sexuellen Freizügigkeit von Frauen seit jeher ein Unbehagen, deren Macht man abzuschwächen versucht, indem man weibliche Lust als bloße Provokation abtut. Die Behauptung, dass eine Autorin mit ihren Sexszenen in erster Linie provoziert, setzt ihr Schreiben in einen unlösbaren kausalen Bezug zum Mann. Schließlich kann erst an der männlichen Reaktion auf das Verhalten und auf das Schreiben einer Autorin abgelesen werden, wie provokativ sie nun sein soll. Jahrhundertelang rechtfertigte diese Argumentation Gewalt gegen Frauen und wertete weiblich-erotische Literatur ab. Selbst heute muss eine Autorin, die in aller Deutlichkeit über Sex schreibt, mit Gegenwind rechnen und mit dem Vorwurf, nur provozieren zu wollen. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass Anna Gien und Marlene Stark, beide um die 30 Jahre alt, ihren pornografisch-autofiktionalen Roman M so schulterzuckend zur Provokationspose verkommen lassen. Vordergründig schreibt das Autorinnenduo eine Satire auf die Berliner Kunstszene, mit Beobachtungen allerdings, die sich auf Allgemeinschauplätzen ausruhen und mit Sätzen, die man so oder so ähnlich schon allzu oft gehört hat.
Zeitgenössische Kunst macht keine Vorschläge. Das ist gut, denn es gibt nichts, dem widersprochen werden will. Wir sind alle da und alle dafür.
Weit ausführlicher als dieses plumpe Gemotze über Gegenwartskunst und ihren Betrieb, von dem die Autorinnen freilich ein Teil sind, wird sich dem Sexleben der Protagonistin M gewidmet. Nach dem Kunststudium in Berlin und einem kurzen Hype um die attraktive Newcomerin lief M's künstlerische Karriere bald ins Leere. Nun verdient sie ihren Lebensunterhalt als DJ in heruntergekommenen Clubs und penetriert in verbittertem Zynismus den Kunstbetrieb. Der tagebuchartig geradeaus erzählte Roman M dokumentiert detailreich, wie seine Hauptfigur mit umgeschnallter Penisprothese die After von mächtigen Männern aus der Kunstszene durchpflügt. Psychologische Raffinesse interessiert dabei kaum. Hier geht es um Drastik und um den objektivierenden Blick auf sich selbst und auf die sexuellen Gespielen. Als der eigens vollzogene Beischlaf M nicht mehr ausreichend befriedigt, erklärt sie einen Gruppenchat unter Freunden zur diktatorisch von ihr selbst regierten Sextauschbörse. M allein bestimmt darüber, welche ihrer Freunde miteinander schlafen müssen. Doch auch dieses perverse Spiel läuft sich voraussehbarerweise bald müde. Damit wird erneut deutlich, woran dieser Roman krankt. Die Autorinnen Gien und Stark finden keinen eigenen Ausdruck für die Gedanken und Handlungen ihrer Hauptfigur. M's Sexualakte bleiben sprachlich innerhalb jener Pornokategorien gefangen, wie man sie auf einschlägigen Websites aufgelistet findet. Dass im Text selbst diese sexuelle Fremdbestimmung erkannt wird, motiviert keinesfalls zur Emanzipation. Es bleibt lediglich bei einer letztlich indifferenten Kenntnisnahme des sexistischen Problems.
Wenn man darüber nachdenkt, ist es irgendwie traurig, dass man keine eigene Sprache für seine eigene Perversion finden muss. Müssten wir das tun, eigene Worte suchen für unsere Lust, sie beschreiben oder sie überhaupt erst erkunden und empfinden, sähe unser Sex vielleicht anders aus. Aber weil alles schon da ist, müssen wir uns nicht mehr anstrengen und eignen uns wohl oder übel die Sprache an, die es schon gibt, während wir uns durch die Kategorien der gemütlichen Sexbubble klicken, die der Markt für uns vorbereitet hat.
Wenig überraschend ist daher, dass sich M's sexuelle Dauerverfügbarkeit und Dauerpotenz karrieretechnisch auszahlen. Unverhofft erhält sie eine Einzelausstellung in einer renommierten Berliner Galerie. An ihrer künstlerischen Leistung liegt das wohl kaum. Ein paar diffuse Ideen spinnt M eher antriebslos zu einer Performance zusammen, die am Ende gründlich misslingen wird. Auch ansonsten spaziert die junge Frau aus der saturierten süddeutschen Mittelschicht in demonstrativ gelangweilter Pose durch ihre gentrifizierte Wahlheimat Neukölln. M wirkt dabei, als habe sie noch nicht einmal im Leben die gesellschaftlich privilegierte Stellung hinterfragt, in der sie sich eingerichtet hat.
Ich arbeite nicht mehr, als ich unbedingt muss, kaufe brandenburgisches Wurzelgemüse beim Aldi und fülle den DM-Nagellack in das Chanel-Fläschchen meiner Schwester. Allen, die mit ihren Steuern die Gehwege und das Prinzenbad bezahlen, bin ich total dankbar.
Zwar kann der Romantitel, gleichzeitig Name der Hauptfigur, M, als Verweis auf Catherine Millets pornografischen Skandalroman »Das sexuelle Leben der Catherine M« gelesen werden. Ein Anschluss an die weibliche und erotische Literaturtradition wurde also versucht. Trotzdem hätte eine fundiertere Kenntnis dieses Kanons den Autorinnen einiges einfacher gemacht. Und ihr Sexbericht aus dem Kunstmilieu wäre vielleicht nicht zur fremdbestimmten und oberflächlichen Pose verpufft. Etwas geschickter ist da Corinna T. Sievers vorgegangen. Die 1965 geborene Autorin und Fachärztin für Kiefernorthopädie erzählt in ihrem neuen Roman »Vor der Flut« nicht weniger explizit. Ihre Hauptfigur Judith, 51-jährige Zahnärztin und Nymphomanin, schläft sich kreuz und quer durch die begrenzte Männerauswahl, die sie auf ihrer heimatlichen Nordseeinsel zu fassen bekommt. Doch in diesem Roman interessiert nicht nur der Akt an sich. Wie bei Gien und Stark nimmt auch Corinna T. Sievers Machtverhältnisse in den Blick, jedoch um einiges radikaler als ihre jüngeren Kolleginnen. So erläutert die Autorin selbst:
In meiner Geschichte geht es eher um die Zerstörkraft von Sexualität in der Ehe, aber auch in Affären. Und da beleuchte ich besonders den Aspekt der Vorteilnahme. In meinem Buch benutzt eher Judith die Männer als umgekehrt, um sie anschließend hinterrücks zu erdolchen im metaphorischen Sinne, so wie die biblische Judith es auch getan hat, die zuerst Holofernes verführt hat, um ihn dann im postorgastischen Schlaf zu köpfen.
Doch Sex ist für Judith kein völlig selbstbestimmter und emanzipierender Akt. Permanent wird die Nymphomanin von ihrem Ehemann pathologisiert. Der ist pensionierter Psychoanalytiker, an Sex mit seiner Frau jedoch seit Jahrzehnten nicht mehr interessiert. Immer deutlicher zeigt sich im Laufe des Romans, dass Judiths Sexsucht nicht in ihr selbst begründet liegt, sondern auf ihren Ehemann zurückgeht. Dass damit am Ende doch wieder ein Mann und letztlich der Gottvater der Psychoanalyse Sigmund Freud höchstpersönlich das weibliche Verlangen motiviert, ist schade aus emanzipatorischer Sicht. Denn Judith verleiht ihrer sexuellen Gier in Sievers Roman eine ganz eigene Sprache. Den Geschlechtsakt beschreibt sie wie einen Versuchsaufbau mit biologischer Präzision, zu der vielleicht nur eine ausgebildete Ärztin fähig ist. Nicht immer geht es ihr dabei um Erotik. Oft fasziniert ihre Hauptfigur eher der Ekel, der körperliche Mangel, diagnostiziert am eigenen Körper oder im Fleisch des Gegenüber. Sievers findet dabei eine Erzählstimme, die wachsam wie frotzelnd immer wieder hinterfragt, welche Haltung und welche Wortwahl dem Thema angemessen sind.
Ich bin ausgesprochen gegen meine Gewohnheit seit einer Woche ungefickt. Der Mangel ist existenziell. Er lässt mich zusammenschrumpfen, gleich einem Ballon, aus dem die Luft entweicht. Anstatt zu schweben, taumelt er zu Boden, die Haut tausend Runzeln. Das defekte Ventil ist leicht auszumachen. Meine Vagina. Einzig ein Stopfen verspricht Heilung. Ein Bild, das zu Recht lächerlich erscheint. In jeder Erzählung gibt es Fallstricke, unfreiwillige Komik. Beispielsweise, ohne Zweifel gehört der Stopfen dazu. Dennoch, es mangelt genau daran.
Nicht jeden selbst ausgelegten Fallstrick vermag Sievers in ihrem Roman zu umgehen. Einige Stilblüten werden hier eingesammelt. Und obschon sprachlich reflektiert, fallen Schreibweise und Konstruktion hinter die Radikalität ihres Erzählgegenstandes zurück. So steuert das alternde Ehepaar in morbid-apokalyptischem Setting wenig subtil auf die finale Katastrophe zu. Kaum überraschend, wenngleich vielfach deprimierender, ist die Tatsache, dass einige Leser anscheinend nicht zwischen der Autorin und ihrer autofiktionalen Hauptfigur unterscheiden können. Einerseits Schriftstellerin unter dem Pseudonym Corinna T. Sievers leitet dieselbe Person andererseits und unter anderem Namen eine Zahnarztpraxis am Zürichsee. Mitunter jedoch durchmischen sich diese beiden Berufssphären auf unangenehme Weise, wie die Autorin erzählt.
Ich habe die verschiedenen Namen, wobei es dann natürlich dann doch immer mal wieder Überschneidungen gibt und auch unaufgefordert Mails in Praxispostfach landen, die auch zum Teil obszön sind, was meine Sekretärin dann aber taktvoll an mich weiterleitet. Wenn ich mal ein Buch neu herausgebe und das enthält etwas Anstößiges, dann habe ich schon festgestellt, dass bei den Neuanmeldungen, die ich statistisch erfasse, ein kleiner Knick ist. Und dieser kleine Knick hält meistens 3 Monate an und dann haben die Leute schon vergessen. So gesehen würde ich behaupten, mein Geschäft leidet kaum.
Wer als Autorin über Sex schreibt, schreibt zwangsläufig auch über Macht. Dessen sind sich sowohl Anna Gien und Marlene Stark als auch Corinna T. Sievers bewusst. Jeder freizügige Text fragt aber auch nach den Anknüpfungen und Abgrenzungen von pornografischem Schund oder erotischer Avantgarde. Und jeder erotische Text fragt nach einer angemessenen Sprache innerhalb seiner literarischen Gegenwart. Hier geht Corinna T. Sievers, womöglich altersweise erhaben, einen schonungslosen Schritt weiter, während die jüngeren Kolleginnen vor der Frage verharren.
Miriam C. über Anna Gien, Marlene Stark, M., Mattes und Seitz, Berlin, 248 Seiten, 20 Euro und Corinna T. Sievers vor der Flut, Frankfurter Verlagsanstalt, 224 Seiten, 20 Euro. Am heutigen Abend ab 20.30 Uhr hören Sie den zweiten Teil unserer Lesezeit mit Matthias Navrats neuem Roman Der traurige Gast. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.